Ja, in meiner täglichen Bibellese beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit den Psalmen. Und dabei habe ich einen Psalm entdeckt, den Psalm 53. Der kam mir vor wie ein Bild unserer heutigen Tage. Obwohl der König David diesen Psalm im ungefähr so um 1000 vor Christus geschrieben hat. Und wenn Sie jetzt diesen Psalm hören, dann achten Sie mal darauf, ob Sie auch unsere Tage dabei erkennen. Es heißt also, eine Unterweisung Davids. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an. Sie fürchten sich da, wo nichts zu fürchten ist, und Gott zerstreut sie und ihre Gebeine, die dich bedrängen. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste, so würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Nun würde ich noch mal fragen, haben Sie unsere Zeit erkannt? Ich denke, zwischen Psalm 53 und unserer heutigen Zeit ist kein so großer Unterschied. So hat zum Beispiel König Salomo in dem Buch des Predigers geschrieben, was geschehen ist, das wird nachher sein, und was man getan hat, das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Ein ehemaliger amerikanischer Vizepräsident hat einmal gesagt, wir leben so, als hätten wir eine zweite Welt in unserem Kofferraum. Rohstoffe werden vertan und sind nicht wiederherzustellen. Ganze Landstriche verwüstet von Ausbeutung, von Gewalt, von Krieg. Hunger und Armut in weiten Teilen der Erde. Und Menschen werden vertrieben, weil sie dem Machtwillen etlicher und deren Gier nach Herrschaft und Reichtum im Wege stehen. Und meist oder oft geht die Gewalt auch aus im Namen der Religionen und tobt sich an Andersgläubigen aus. Gewalt und Terror herrschen in vielen Regionen dieser Welt. Und zur Zeit Davids gab es diesen Kreislauf von Machtgewinn, Herrschsucht und Unmenschlichkeit auch. Damals unterdrückten auch die Großen und die Mächtigen die Kleinen. Und in den Versen dieses Psalms gibt David eine klare Diagnose seiner Zeit. Er stellt fest, die Menschen sind von Gott abgefallen, und dieser Abfall spiegelt sich wieder in ihrem gottlosen Handeln. Was für ein Geschöpf ist doch der Mensch, dessen Spuren diese schönen blauen Planeten zertreten haben. Muss er nicht krank sein? Der Mensch leer in seiner Seele? Ohne Gott? Gottlos? Sonst könnte er doch nicht ertragen, was er anrichtet, und vor allem, er könnte nicht so weiterleben, als sei nichts geschehen. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb in der letzten Juli-Ausgabe, dass auf unserer Welt heute 46 bewaffnete Konflikte toben. Die Menschen in den entsprechenden Regionen ängstigen, vertreiben, entführen und schädigen an Leib und Leben. Und zu dieser großen Zahl kommen noch viele kleine verborgene Konflikte hinzu, die zum Beispiel in den Ehen, in der Politik, zwischen den Religionen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft ausgefochten werden. Und sehr schnell werden Texte wie Psalm 53 als alttestamentlich abgestempelt und zu den Akten gelegt. Zu schnell. Wir empören uns über die Unmenschlichkeit, die Bosheit, die Gewalt der Gottlosen und Übeltäter. Ja, es ist richtig, dass Jesus uns zur Feindesliebe aufruft. Und deshalb werden solche alttestamentlichen Texte relativiert mit diesem Wunsch nach Rache und Vernichtung der Feinde. Aber trotzdem spricht dieser Psalm eine ganz eigene Sprache. Und wenn wir ehrlich sind, sprechen Psalmen wie Psalm 53 doch ganz aus unserem Herzen. Wenn ich zum Beispiel Berichte aus dem Fernsehen sehe oder aus den anderen Medien, dann möchte ich den Übeltätern, so wie es David damals tat, den Zorn Gottes an den Hals wünschen. Da wünsche ich mir, dass ihre Gebeine zerstreut werden. Aber ich weiß natürlich, dass ich das als Christ nicht darf. Und wenn ich dann zur Ruhe gekommen bin, dann kann ich für die Opfer beten, dass sie durch diese Not und die Drangsal hindurchkommen. Und ich kann auch für die Peiniger beten, dass sie zur Besinnung kommen und sich abwenden von ihren schlimmen Taten. Aber sagen Sie selbst, kann einem die Entführung von 230 Schulmädchen in Afrika nicht auf die Palme bringen? David erwartet die Lösung dieser Probleme, die in seiner Zeit herrschten, von Gott allein. Und David erkannte etwas, was viele Menschen heute nicht erkennen oder wahrnehmen wollen, dass die Ursache von Sünde und Unmenschlichkeit der Abfall von Gott ist. Und durch den Abfall von Gott kam die Gottlosigkeit mit ihren bösen Folgen in die Welt und in die Taten der Menschen. Und David erhofft sich die Vernichtung dieser Gottlosigkeit durch die Macht Gottes. Gott aber findet eine andere Lösung. Und diese Lösung beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3. Da heißt es, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist. Zunächst einmal kommt Paulus zu derselben niederschmetternden Diagnose wie David. Alle Menschen sind Sünder. Dann aber kommt die gute Nachricht. Gott schafft am Kreuz Jesu einen Ort, an dem Sünde, Abfall und Gottlosigkeit aus der Welt geschafft werden. Und so heißt es auch im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. In unserem Hauskreis haben wir einmal gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Jeder der Teilnehmer in diesem Hauskreis bekam ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes weißes Blatt und einen Stift. Und jeder hatte 15 Minuten Zeit, das aufzuschreiben, was ihn belastet gegenüber Gott oder seine Mitmenschen. Es waren natürlich, was wir da niedergeschrieben haben, keine Gewalttaten, die wir bekannten. Aber ich denke, jeder hatte auch so sein eigenes Päckchen, das er dann notiert hat. Und diese Schuldbriefe haben wir dann genommen und an das Kreuz geheftet, das wir aufgebaut hatten. Und dann haben wir gemeinsam das Abendmahl genommen und haben gemeinsam gebetet. Und nach Abendmahl und Gebet haben wir diese Schuldbriefe genommen und ungeöffnet verbrannt. Johannes schreibt in dem ersten Brief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Christus stirbt dafür am Kreuz. Gott bestraft also, wie David es sich gewünscht hat, die Gottlosigkeit, gibt aber dem Sünder, dem Gottlosen, die Chance und die Möglichkeit zur Umkehr und zur Rettung. Und dieses Ereignis ist der Wendepunkt der Geschichte. Gott baut den Gottlosen einen Weg zu sich zurück, an sein Vaterherz. Menschen bekommen wieder Anteil an dem, was Gott uns zugedacht hat. Ewigkeit, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Und dabei gilt, was Luther einmal gesagt hat: Nicht deshalb werden Sünder geliebt, weil sie schön und gerecht sind, sondern deshalb werden sie geliebt, deshalb werden sie schön und gerecht, weil sie geliebt sind. Der Glaube setzt Menschen sogar wieder in die Lage, in Liebe das Gute zu tun. Und das Wunder des Glaubens steht darin, dass Christus mir die Sorge um mich selbst aus der Hand nimmt, sodass ich meine Hände frei habe, zu helfen der Liebe dem Nächsten zu gut. Der Glaube lebt sich in der Liebe aus. Und dieses Zitat stimmt auch von Martin Luther. Jetzt kann sich natürlich mancher Christ fragen, kann er zweifeln, wenn er erkennt, dass er oder sie vielleicht nicht ganz so in der Lage sind, solche Werke der Liebe zu tun. Aber dabei übersieht er oder sie etwas ganz Wichtiges. Christen werden in der Nächstenliebe und im Tun liebevoller Werke niemals perfekt werden. Paulus beschreibt das auch wieder im Römerbrief: Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Christen bleiben ihr ganzes Leben bis zum Ende Gerechtfertigte und Sünder zugleich. Christen dürfen sich aber freuen über das, was Jesus am Kreuz für sie vollbracht hat. Und Christen dürfen sich auch freuen, was Christus ihnen zugedacht hat und was er ihnen einmal schenken wird, wenn sie vom Glauben zum Schauen kommen. Können wir uns zum Beispiel vorstellen, wie viel Tränen Menschen weinen, wie viel Gewalt, wie viel Entbehrung, wie viel Leid Menschen heute erleben und erdulden müssen. Noch dazu, wenn sie vertrieben werden aus ihren Häusern, aus ihrer Heimat und wenn ihnen alle Chancen genommen werden, ihr Leben zu gestalten. Und nehmen wir auch zur Kenntnis, dass unter diesen Leidenden viele Christen sind. David beschließt diesen Psalm mit einem Wort: Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste, so würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Das ist der letzte Vers dieses Psalms. Und dieses Ganze, was David hier sagt, wird geschehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn alle Menschen ihre Knie vor Gott beugen und mit ihren Zungen bekennen werden, dass Christus der Herr ist. Und heute schon ist Christus die Hoffnung der Welt, die so sehr im Argen liegt. Wollen und sollen wir die Welt um ihres Unglaubens willen verdammen? Nein, unsere Aufgabe ist nicht das Verdammen und das Feuer vom Himmel herunter regnen lassen, sondern die erbarmende Liebe. Christen sind nicht zum Richten berufen, sondern zum Retten. zur Fürbitte für Gottlose, zur Fürbitte für Leidende und zum Zeugnis des Friedens Gottes in dieser Welt. Der Missionar Walter Gschwandtner, der in Kenia arbeitet, schrieb einmal auf einer langen Bahnfahrt folgendes Gedicht. Ich will es Ihnen vorlesen. Und dieser Missionar wurde bewahrt, denn in den Bus, in dem er eigentlich sein sollte, wurde eine Handgranate hineingeworfen. Und es wurden etliche getötet und viele verletzt. Er nennt dieses Gedicht Mittendrin. Und ich möchte es Ihnen vorlesen. Mittendrin. Bomben, Terror, Explosion. Mittendrin der Gottessohn. Unverändert Licht im Licht. Fürchtet euch nicht. Klagen, Fragen, Maskeraden. Mord und Krieg als Gottestaten. Irrsinn, Fluch. Mein Heiland spricht, fürchte dich nicht. Schöpfer, Sieger, Überwinder, guter Hirte deiner Kinder, schenk, ehe uns die Hoffnung bricht, fürchtet euch nicht. Klarheit, Friede, mutig hoffen, steht dem Schwachen täglich offen. Komm und nimm, vergiss es nicht, fürchte dich nicht. Bomben, Terror, Aggression, mittendrin der Gottessohn. Er, der Herr, verlässt dich nicht, drum fürchte dich nicht. Soweit dieser Missionar. Amen.